Tak man elementar.
Elementar.
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund um elementare Bildung in Österreich.
Herzlich willkommen zur 16. Folge des Elementarbildung.at Podcast. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Wie schlecht steht es in der Steiermark um die Versorgung von 0- bis 6-jährigen Kindern mit heilpädagogischem Bedarf? Das war die zentrale Frage einer Pressekonferenz in Graz am 17. Mai 2023. Gemäß den Veranstalterinnen und Veranstaltern rächt sich der Stillstand der letzten 20 Jahre nun bitter. Immer mehr betroffenen Kindern stünden zu wenige Betreuungsplätze gegenüber. Der Schaden für unsere Gesellschaft und die betroffenen Familien der Kinder wäre enorm. Die langjährigen inklusiven Elementarpädagoginnen bzw. Elementarpädagogen Claudia Achatz, Alexandra Obendrauf, Peter Steingruber und Jutta Stocker präsentierten einen Überblick über die Lage und beantworteten Fragen.
So, dann starten wir 8:55 mit der Pressekonferenz. Ich finde, das ist ein gutes Bild, denn nach unserem Gefühl ist auch unser Thema schon 11:55 und nicht 11:55. Von dem her ist es gut, 8:55 zu starten. Schön, dass Sie alle da sind. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich habe im Vorfeld schon die Frage bekommen, was wollt ihr denn heute wieder besprechen? Es ist doch so vieles schon gelungen. Und das stimmt, da möchten wir uns auch bei Ihnen bedanken, dass Sie das Thema so groß hinausgetragen haben, dass das Land die Valorisierung jetzt wirklich auch für die Zukunft bestätigt hat und vorgenommen hat, dass auch die Tagsätze teilweise auch angepasst wurden, dass sich da viel Bewegung gegeben hat und das Bekenntnis zu den heilpädagogischen Kindergärten auch wirklich da ist. Das ist sicher auch durch Ihre Resonanz und Ihre Arbeit ein großes Stück mitgelungen, weil dieser Kampf dauert schon seit Jahren an. Dafür danke und auch danke durch ans Land, dass Sie das auch wirklich mitgetragen haben und gemacht haben. Die Schwierigkeit heute sind eher das Problem hinter der Finanzierung, denn Geld allein ist zwar schön, aber hilft nicht viel. Man sollte damit auch was Gescheites anfangen können. Und unser System, in dem wir arbeiten, ist seit gut 20 Jahren nicht mehr weiterentwickelt worden. Wenn Sie sich vorstellen, vor 20 Jahren hat kein Auto ein Airbag gehabt. Heute haben wir sogar 360-Grad-Kameras und keine Ahnung was alles. Das heißt, an diesem Beispiel sieht man vielleicht, die technische Entwicklung geht weiter. Auch in der Pädagogik geht sie weiter. Das heißt, vieles, was wir heute wissen, wussten wir vor 20 Jahren nicht. Und vieles, was heute im Argen liegt, war vor 20 Jahren noch kein Thema. Daher gibt es jetzt da einen großen Sprung oder ein großes Problem zwischen dem, was vor 20 Jahren ein tolles System war, und dem, was wir heute brauchen würden, um weiterhin ein tolles System betreiben zu können. Der eine Teil ist, dass Behinderungen tatsächlich zunehmen. Ist auch die Frage, wieso das denn? Ein Teil ist, dass die Medizin einfach immer besser wird, Gott sei Dank. Die Überlebenschancen von Kindern, die sehr früh auf die Welt kommen, Behinderungen haben und Ähnlichem, sind einfach um Vielfaches gestiegen. Auch die Chancen, ein nicht beeinträchtigtes Leben zu führen, sind um Vielfaches gestiegen. Aber eben auch Kinder, die unsere Unterstützung brauchen, unsere Förderung brauchen und Beeinträchtigungen haben, sind gestiegen. Und damit brauchen wir mehr Plätze und nicht gleich viele. Und wir hatten auch vor 20 Jahren schon nicht genug Plätze. Das sieht man an den großen Wartelisten, die wir haben, an den großen Nachfragen, die es gibt. Und ein zweiter Teil, der sehr verheerend ist, ist, dass der Bereich der sozial-emotionalen Störungsbilder stark zunimmt. Das heißt, es sind Dinge, wo Kinder im Kontakt mit anderen Menschen Einschränkungen erleben. Kann man sich fragen, warum passiert das? Ein Teil ist vielleicht die Antwort. Im Jahre 2017 war ein deutscher Bindungsforscher in Leibniz auf Einladung der BH beim großen Kongress und der hat dort die Zahlen veröffentlicht, die 2017 ganz gängig waren, dass ca. 55% aller Kinder eine sichere Bindung zu ihren Müttern haben, ca. 50% der Kinder zu ihren Vätern. Das heißt, die Hälfte unserer Kinder haben das nicht. Und das ist eine große, große Gefährdung für den sozial-emotionalen Bereich. Und den sehen wir in den Kinderkrippen, in den Kindergärten ganz massiv. in den Volksschulen natürlich auch. Und die Rechnung werden wir erst in ein paar Jahren bezahlen müssen. Und die wird horrend werden, wenn wir nicht dagegen steuern. Und darum zeigt sich auch, warum wir so riesengroße Probleme in der Elementarpädagogik haben. Weil wenn Sie jetzt durch eine durchschnittliche Gruppe durchgehen, könnten Sie jetzt, ein bisschen flapsig formuliert, durchgehen und sagen, du bist betroffen, du nicht, du bist betroffen, du nicht. Wir reden also von der Hälfte unserer Kinder. Und das war vor Corona. Corona ist ein Brandbeschleuniger. Was es jetzt bedeutet, wissen wir in Wahrheit gar nicht. Man muss fairerweise sagen, dass es für die Steiermark keine eigenen Studien gibt. Jetzt wissen wir nicht, ob vielleicht die Insel der Seligen sind und wir ganz andere Daten haben. Zu erwarten wird es nicht sein, aber wir wissen es nicht, wie gesagt, weil wir dazu eben nichts wirklich in Händen haben und nichts tun können. Die Heil- und Sonderpädagogik hat einen großen Defizit einerseits in ihrer Weiterentwicklung vor Ort, aber auch in ihrer Versorgung außerhalb dieser Einrichtungen, sprich die IZB-Teams und Ähnliches, da werden meine Kolleginnen dann genauer dazu berichten, da wir ja kein IZB-Team betreiben. Aber auch der Bereich der Krippen sind ein großes Thema. Ich bin oft als Supervisor unterwegs in Kindergärten und Kinderkrippen und stelle einfach fest, dass Kinderkrippen oftmals wirklich an ihre Grenzen kommen, weil es dort keine Chance gibt, dass sie Unterstützung bekommen. Wir hören natürlich immer wieder das große Thema, das Geld ist das Problem. Aber gerade bei den Kinderkrippen ist es so, dass für unter Dreijährige eigentlich es Angebote geben würde, die auch durch den BHG geregelt wären, wo sie Anspruch hätten. Das wäre zum Beispiel die Leistung der Frühförderung, die aber im Kinderkrippen nicht arbeiten darf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Kind von 8 bis 17 Uhr oder 16 Uhr in der Kinderkrippe habe, 1,5 Jahre alt, kann doch niemand annehmen, dass um 17 Uhr noch jemand kommt und das Kind fördern soll. Das geht einfach nicht. Das schafft das Kind nicht, das schafft die Familie nicht. Also wir müssen unsere Systeme an unsere Gegebenheiten anpassen. Und das ist unser Wunsch, dass wir hier mit Unterstützung der finanzierenden Stellen eine Möglichkeit finden, im Austausch gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, Lösungen auszuprobieren, zu evaluieren und daraus neue Möglichkeiten, vielleicht sogar regional unterschiedlich, zu entwickeln und weiterzuentwickeln, um dort einfach dann angepasste Strategien und Lösungen anbieten zu können.
Wie der Herr Steingruber schon erwähnt hat, also es hat sich seit unserer letzten Pressekonferenz sehr, sehr viel getan, sehr viel Positives getan für uns. Das Finanzielle wurde mal ein bisschen abgedeckt, aber natürlich, es fehlt uns einfach an vielen anderen Dingen noch. Wir bekamen viele Einladungen, was für uns sehr positiv war, von Politikern, von Beamten, also wir sind wirklich erhört worden, aber das war's. Also wir haben ein Rohr gefunden, aber noch nicht mehr und da wollen wir einfach jetzt weitermachen. Was uns auch wichtig ist, wir haben auch mit unseren Kolleginnen ganz viel gesprochen, mit den Elementarpädagoginnen, aber auch mit unseren Kolleginnen, mit den heilpädagogischen Kindergärten und der Bedarf ist einfach riesengroß. Die Elementarpädagoginnen brauchen die IZB-Teams, die Außendienst, die Integrationsgruppen, wo wirklich auch speziellere, intensivere und kleinere Gruppen und die behinderten Kinder in kleineren Gruppen Betreuung bekommen. Und die Außenkindergärten, die Elementarpädagoginnen brauchen einfach auch das IZB-Team als Unterstützung.
Was heißt IZB?
Ja, das heißt integrative Zusatzbetreuung. Also es gibt dieses heilpädagogische System, das besteht aus einer Coop-Gruppe, einer kooperativen Gruppe. Das sind wirklich Kinder mit besonderen Bedürfnissen in einer Gruppe. Dann gibt es dann Integrationsgruppe oder Inklusionsgruppe, wo einfach 4 bis 6 Kinder mit besonderen Bedürfnissen mit anderen Kindern zusammen in der Gruppe sind, mit maximal 18. Und dann gibt es noch die integrative Zusatzbetreuung.
Was heißt besondere Bedürfnisse bei Ihnen?
Das ist eben dieser Antrag, was dann auch später noch kommt von einer Kollegin. Die Kinder, die bei uns betreut werden, brauchen einen Bescheid. Es muss finanziert werden. Und das wird über die Sozialhilfe finanziert. Und dieser Antrag geht über das Behindertengesetz, über das BHG. Und das ist eben, was wir brauchen, dass wir die Kinder betreuen dürfen. Es ist egal, ob es jetzt in der Coop-Gruppe ist, Integrationsgruppe oder eben im Außendienst, im IZB. Ist unterschiedlich, ist alles, also die ganze Bandbreite, sozial, emotional, körperlich, Entwicklung, also alles in der Bandbreite. Wie gesagt, also der Bedarf ist bei den Kolleginnen sehr, sehr groß im Elementarbereich, auch bei uns in den heilpädagogischen Kindergarten, also wir platzen aus allen Nähten. Es wird in den HPKs zum Glück alles weitergeführt, also die Erhalter stehen hinter uns und wir sind auch sehr stolz auf unsere Arbeit, weil wir einfach mit den Kindern ganz, ganz viel erreichen können. Wir haben auch was uns dabei auch ganz wichtig wäre noch, von unserer Seite wären diese Leiterinnen-Treffen mit dem Land, mit der Fachabteilung, was wir zurzeit noch immer privat machen. Also wir haben uns privat vernetzt und das wäre natürlich toll, wenn das offiziell wäre über das Land. Es ist ein, wir haben einfach ein tolles System in der Steiermark, was die anderen Bundesländer nicht haben. Und das wollen wir weiterführen, aber wollen wir einfach adaptieren, dass es wirklich zeitgerecht ist.
Ja, also ich bin ebenso Leiterin des Kindergartens in Gabersdorf. Ich glaube, ich bin jetzt immer schon die dienstälteste Leiterin oder zumindest Sonderkindergartenpädagogin im heilpädagogischen System. Unser Kindergarten ist jetzt schon 39 Jahre Bestand und das nächste Jahr ist das 40. Jubiläum im ersten heilpädagogischen Kindergarten. Also ich finde, diese Zahlen sagen auch was aus über, die, über den Nutzen, weil wenn das nicht so gut wäre, hätte es sich nicht so lange gehalten. Aber wie meine Vorsprecherinnen schon gesagt haben, es hat sich eben vieles, vieles weiterentwickelt im Kinderbildungs- und Betreuungssystem. Und die heilpädagogischen Kindergärten sind eben auch ein Teil dieses Kinderbildungs- und Betreuungssystems, waren aber immer, hatten immer einen besonderen Stellenwert und wurden immer persönlich von Beamten betreut, kann man sagen, begleitet, evaluiert. Und es gibt in jedem Standort, der 21 Standorte in heilpädagogischen Kindergärten, unterschiedliche Rahmenbedingungen, weil es unterschiedliche Behörden gibt, weil es unterschiedliche Erhalter gibt, weil es unterschiedliche politische Engagement gibt für diese Sache. Und darum war das auch immer etwas, was man individuell sich angeschaut hat an den unterschiedlichen Standorten. Aber was sich grundsätzlich verändert hat, finde ich, ist, dass es in den allgemeinen Kindergärten mittlerweile der Auftrag da ist, ganz klar im Bildungsrahmenplan festgeschrieben. Jede Elementarpädagogen, um das jetzt mit den modernen Bezeichnungen zu benennen, hat den Auftrag, ihre Bildungsarbeit entsprechend dem Prinzip der Inklusion zu planen, durchzuführen und zu reflektieren. Für mich bedeutet das einfach, es kann keine Kindergartenpädagogin mehr sagen, dieses Kind mit einer Beeinträchtigung hat in meinem Kindergarten keinen Platz. Sie muss dieses Kind aufnehmen und im Grunde genommen persönlich finde ich das auch richtig. Vor 40 Jahren hat man gesagt, das nehme ich nicht, das Kind, das kommt, geben Sie es bitte in den heilpädagogischen Kindergarten. Wir haben jetzt einen heilpädagogischen Kindergarten, dort geben Sie das hin. Und es ist ein mobiles Unterstützungssystem vorhanden. Ich kann das vielleicht noch ein bisschen erklären. Die integrative Zusatzbetreuung ist auch jetzt schon 38 Jahre alt. Mittlerweile gibt es auch schon sehr, sehr lange. Ähnlich wie im heilpädagogischen Kindergarten besteht ein Team aus einer Sonderkindergartenpädagogin oder jetzt eben dann inklusive Elementarpädagogin aus einem interdisziplinären Team, da arbeiten Psychologinnen, Logopädinnen, Sprachheilpädagoginnen, Ergotherapeutinnen, Physiotherapeutinnen, Mototherapeutinnen in unterschiedlichem Stundenausmaß und ein so ein Team betreut jeweils 6 bis 7 Kinder. Und diese Kinder sind nicht immer unmittelbar an einem Kindergartenstandort, sondern können eben auch in verschiedenen Kindergärten sein. Und unsere Mitarbeiterinnen fahren dort sozusagen regelmäßig hin und unterstützen in erster Linie die Kinder, aber es ist auch ein Auftrag, die Kindergartenpädagogen zu unterstützen. Und jetzt komme ich wieder zu dem Thema inklusive Pädagogik, weil ich denke, das ist jetzt etwas, was ganz neu ist, dass man sich überlegen muss, es ist Selbstverständnis, dass behinderte Kinder oder Kinder mit Einschränkungen einen Platz haben im Kindergarten, in der Kinderkrippe. Aber es ist eine Zumutung mittlerweile für die Pädagoginnen, diese unterschiedlichen Kinder entsprechend zu fördern, zu fordern und eben schauen, dass alle teilhaben können an den Angeboten. Und das wären so neue Überlegungen für das heilpädagogische System, wie passt das jetzt mit dieser inklusiven Pädagogik zusammen, welche Bedeutung haben wir. Jetzt ist es so, wenn ein Kind mit einer Behinderung unsere Unterstützung in Anspruch nehmen soll, müssen die Eltern über die Behindertenhilfe einen Antrag stellen, damit die Kosten dafür übernommen werden. Und das entscheidet dann letztendlich die Bezirksverwaltungsbehörde, ob diese Kosten übernommen werden. Aber die Behindertenhilfe zahlt alles immer für einzelne Personen. Also die Leistungen über die Behindertenhilfe sind Leistungen für einzelne behinderte Menschen oder eben Eltern beantragt eben für ihre Kinder. Und im Kinderbildungs- und Betreuungssystem wird aber immer für eine ganze Gruppe gerechnet, welche Anzahl von Kindern braucht, wie viel Personal zum Beispiel. Und das Ganze zu verbinden, das war immer eine Herausforderung oder immer etwas Besonderes im heilpädagogischen System. Und da komme ich auch wieder, was ist unser Wunsch und warum sitzen wir heute wieder da? Weil wir uns wirklich wünschen, dass man sich das einmal anschaut. Heilpädagogisches System im Kontext zu inklusiver Pädagogik. Was sind das für neue Herausforderungen? Und eben nicht nur für die Kinder von 3 bis 6 Jahren, sondern eben auch für die Kinder von 0 bis 6 Jahren, weil auch das etwas ist, was man nicht mitbedacht hat. In den letzten 20 Jahren sind unheimlich viele Kinderkrippen entstanden. Die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren ist selbstverständlich geworden, aber man hat nicht mitbedacht, dass auch dort Kinder sein könnten, die Einschränkungen schon haben, aber wo man nach und nach draufkommt, diese Kinder entwickeln sich nicht angemessen oder entsprechend und haben Schwierigkeiten. Und ich habe mir heute beim Herfahren gedacht, was ist mein Antrieb, da jetzt herzufahren, weil ich denke mir, es geht mir echt um diese Kinder, wo ich Sorge habe, dass die ein bisschen untergehen in diesem ganzen inklusiven Setting. Und es geht mir aber ganz stark auch um meine Kolleginnen, die Kindergartenpädagoginnen, weil ich sehe, die werden verhetzt. 25 Kinder, und auch wenn es dann 24 sind oder 20, aber 20 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und ich denke, Inklusion heißt, jedes Kind hat besondere Bedürfnisse. Ein junges, dreijähriges Kind hat ganz andere Bedürfnisse als ein gut entwickeltes 6-jähriges Kind kurz vor Schulbeginn zum Beispiel. Es gibt Kinder, die haben eine andere Muttersprache. Es gibt Kinder, die kommen aus unterschiedlichen Lebenswelten. Also diese Unterschiede sozusagen zu erreichen, die Kinder so zu erreichen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und deswegen leite ich jetzt über. Das freut mich, dass die Alex obendrauf sich da jetzt beteiligt hat. Kindergärtnerin auch zu Wort kommen, dass was bedeutet das für sie, Kinder mit Beeinträchtigungen sozusagen mitzunehmen und nicht sozusagen mitzunehmen, weil sie müssen, sondern das einfach erklären, wie du das erlebst mit den heilpädagogischen Kindergärten. Ich hoffe, das war verständlich genug.
Ja, danke. Warum haben Sie sich neue Kindergärtnerinnen gemacht? Nach der Jahreszeit?
Auch, ja. Und zusätzlich noch Sonderkindergartenpädagogen.
Genau. Pädagoginnen. Das ist neue Sonderkindergartenpädagoginnen.
Ja.
Jetzt heißen die Kolleginnen nicht mehr Sonderkindergartenpädagoginnen, die neuen Kolleginnen heißen jetzt dann inklusive Elementarpädagoginnen.
Inklusive
Elementarpädagoginnen. Das sind jetzt die neuen Begriffe.
Ja.
Und wie heißt es jetzt? Titelmäßig?
Sonderkindergärtnerinnen. Wir sind Sonderkindergartenpädagoginnen.
Also wir haben es in der Begrifflichkeit gegeben. Es hat ja Änderungen in der Begrifflichkeit gegeben, ja. Weil zuerst haben wir alle Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, also ich nehme bitte immer Männer und Frauen hinein, auch wenn ich vielleicht nur die weibliche oder nur die männliche Form nehme. Ah, das hat sich dann umgeändert zu Elementarpädagoginnen und Pädagogen und jetzt die Sonderkindergärten sind insofern mit einbezogen, dass wir sagen, die Inklusion ist ein wesentlicher Bestandteil der Bildungsarbeit und daher der neue Name inklusive Elementarpädagogik. Und das Inklusive bedeutet einfach, das ist jetzt die Spezialisierung auf Kinder mit einer Behinderung, Kinder mit Entwicklungsstörungen und die einfach mehr Begleitung brauchen als eben ein Kind, das sich regulär entwickeln will.
Also ich nenne sie jetzt inklusive Elementarpädagogik.
Mhm, ja.
Okay. Inklusive Elementarpädagogik.
Neuer Name.
Und wo werden Sie ausgebildet?
Also bei uns in der Steiermark gibt es in Graz die Ausbildung, inklusive ja. Elementarpädagogin, und sonst in Wien.
Und wo in Graz?
Auf der BAFEP, also auf der Kindergartenpädagogik.
Nein, nicht mehr.
Ah, genau, Entschuldigung. Auf der pädagogischen
also früher,
Hochschule.
Früher war es eine,
ja, genau, am Hasnerplatz. Pädagogischen Hochschule, ja. Hasnerplatz.
Also, ihr seid schon damals, ihr seid schwer qualifiziert als ein ehemaliger Kanzler.
Genau, richtig, ja.
Richtig. Wir verwenden auch Laptops.
Wir verwenden auch Laptops.
Wir verwenden auch Laptops.
Ja. Ja, danke. Ich darf jetzt ein bisschen die Sicht von den Kolleginnen und Kollegen aus der Einrichtung einfach aufzeigen, weil wir uns als Berufsverband wirklich für verbesserte oder die bestmöglichen Rahmenbedingungen eigentlich einsetzen und somit auch für wirklich gute Qualität der Bildungsarbeit in den Einrichtungen. Und da ist etwas ganz Wesentliches eben, dass diese beiden Systeme vernetzt sind. Das sind keine unabhängigen Systeme, sondern sie greifen wirklich ineinander, weil wir vor Ort einfach von dem heilpädagogischen System enorm profitieren. Und deswegen ist unser Anliegen, ist, dass das einfach ausgebaut wird, dass einfach genau hingeschaut wird und dass es auch da Veränderungen gibt. Meine Kollegin hat schon gesagt, Inklusion geht einfach weit darüber hinaus, dass Kinder mit einer Behinderung wirklich einen Platz im Kindergarten in ihrem eigenen Ort bekommen. Es geht wirklich darum, dass die Kinder individuell begleitet werden, individuell unterstützt werden und dass wirklich die Bedürfnisse gesehen werden der einzelnen Kinder und da wirklich hinsichtlich ihrer Entwicklung. Wir merken, in den letzten Jahren ist inklusive Bildung ein wirklich wesentlicher Aspekt in unserer täglichen Arbeit geworden. Wir haben es immer wieder und immer häufiger mit Kindern zu tun, wie es die Kolleginnen und Kollegen schon angesprochen haben, die einfach mehr mitbringen, mehr Unterstützungsbedarf brauchen. Wir haben viele Kinder, die eben in ihrer Bindung noch nicht so stabil sind, dass sie sich in einer großen Gruppe zurechtfinden, die in ihrer motorischen Entwicklung noch große Schritte machen müssen, die in ihrer sprachlichen Entwicklung ein Thema haben, aber auch die wirklich diagnostizierte tiefgreifende Entwicklungsstörung, wie zum Beispiel Autismus oder auch eine körperliche Behinderung mitbringen. Was das natürlich heißt, für solche Kinder in einer großen Gruppe bei 24 Kindern tagtäglich seinen Platz zu finden, braucht man, glaube ich, nicht thematisieren. Und gerade deswegen ist es einfach so wichtig, dass diese Auswirkungen auf die einzelnen Entwicklungsbereiche auch gut fachlich begleitet werden. Es braucht da einfach wirklich fundiertes fachliches Wissen, fundiertes sonderpädagogisches Wissen und darüber hinaus ist das natürlich auch eine Auswirkung, die jetzt nicht nur für das einzelne Kind ist, sondern es macht auch was mit der Gesamtgruppe. Wenn wir Kinder mit einer Verhaltensauffälligkeit begleiten, mit einem Störungsbild, wie auch immer wir das jetzt benennen wollen, dann erfordert es viel mehr Zeit, viel mehr Intensität von unserer Seite und das wirkt sich natürlich auf die gesamte Gruppe aus. Und es erfordert jetzt von den Kolleginnen vor Ort wieder, dass sie ein besonderes pädagogisches Gespür mitbringen, dass sie gut hinschauen können, wie kann ich den Alltag so organisieren, so die Kinder begleiten, dass wirklich kein Kind zu kurz kommt und dass es für das ganze Gruppengefüge stimmig ist. Natürlich, wir wissen das, das ist vor allem für junge Kolleginnen oder für unerfahrene Kolleginnen eine enorme Herausforderung. Auch für erfahrene Kolleginnen ist das oft so, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich bin selbst Sonderkindergartenpädagogin, weil ich bin in der alten Ausbildung gewesen, begleite schon sehr lange Kinder in den Einrichtungen inklusiv, merke aber auch manchmal, dass ich mir selber denke, boah, jetzt, ich sage salopp, stehe ich gerade ein bisschen an, jetzt brauche ich fachliche Unterstützung. Die ist leider Gottes nicht immer sofort greifbar, weil da hapert schon einmal in unserem System, dass wir wirklich, damit wir auf das EZB-Team zurückgreifen können, überhaupt einmal diesen Antrag brauchen und diese Finanzierung gesichert sein muss. Also wenn ich kein EZB-Team im Haus habe, weil es gerade nicht notwendig war, ist es ein enormer Weg für uns Kolleginnen zu sagen, ich hole mir Unterstützung. Wir sind alle bis zu einem gewissen Teil fachlich gut ausgebildet, aber Expertise in der Sprachheilpädagogik, in der Motortherapie, in psychologischen Aspekten haben wir nicht alle einfach so mitbekommen. Darum ist auch dieses EZB, dem die Unterstützung von anderen Fachdisziplinen einfach was enorm Wichtiges, was uns zurzeit einfach wirklich fehlt. Wenn man sich das jetzt überlegt, was bedeutet das, wenn wir ein Kind haben, das, wo wir merken, es braucht einfach mehr. Es braucht mehr Unterstützung in seiner Entwicklung, um seine Entwicklungsschritte gut einfach ja, zu schaffen. Das ist dann oft schon ein sehr langer Weg. Die Beobachtung von unserer Seite erfordert viel Zeit, die Gespräche mit den Eltern, um das einmal bewusst zu machen. Man kann Eltern nicht einfach sagen, nein, ihr Kind hat eine Behinderung. Das braucht ein ganz viel sensibles Vorgehen. Das erfordert wieder enorm viel Zeit. Dann, bis das Kind abgeklärt ist, bis eine Diagnose gestellt worden ist, bis ein Termin überhaupt da ist, wir die Ergebnisse haben, ist schon wieder ganz viel Zeit vergangen. Und die Eltern haben meistens auch einen sehr bürokratischen Aufwand, den Antrag zu stellen, da brauchen sie Unterstützung, dann muss das genehmigt werden. Und sogar wenn es genehmigt worden ist, ist es noch keine Zusage, dass wir wirklich diese sonderpädagogische Unterstützung für das Kind und für die Kolleginnen vor Ort bekommen. Weil einfach, Herr Steingruber hat es angesprochen, die Kapazitäten einfach nicht mitgewachsen worden sind. Die Bedürfnisse der Kinder vor Ort haben sich verändert, sind enorm mehr geworden. Das ganze System ist einfach stehen geblieben. Und da gehört jetzt einfach angesetzt. Krippenbereich ist mir auch noch ein ganz wesentliches Anliegen, denn in der Krippe sind die Kinder das erste Mal in einer elementaren Bildungseinrichtung. Das heißt, die Kolleginnen vor Ort sind die Ersten, die einmal vielleicht wahrnehmen, ah, da ist was, da muss man genauer hinschauen. In dem Bereich gibt es keinerlei sonderpädagogische Unterstützungsmaßnahmen. Wir können in dem Krippenbereich bei den jüngsten Kindern nicht auf die Erfahrung von einem ECP-Team zurückgreifen. Wir können uns keine Unterstützung holen, wir müssen es alleine schaffen.
Was heißt denn ECP?
Integrative Zusatzbetreuung.
IZP.
Genau, integrative Zusatzbetreuung. Das ist ein multiprofessionelles Team, das eben in den Einrichtungen vor Ort die Kinder begleitet, wenn sie eben den Bescheid von, bitte um Wortfindung.
Nach dem BHG-Gesetz.
Nach dem BHG-Gesetz, danke, haben. Ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Und gerade in der Krippe brauchen alle Kinder jetzt wirklich mehr Unterstützung. Der Pflegeaufwand ist höher, wir haben noch nicht so viel Sprache, dass wir sagen können, es kann alles über Sprache geregelt sein. Die Frustrationstoleranz ist eine andere. Und dann noch ein Kind zu begleiten ohne Unterstützung, ist eigentlich verlorene Bildungschance. Und ich spreche es jetzt da auch nochmal an, nur dass Kinder jetzt mit dem neuen Gesetz länger in der Krippe bleiben dürfen, wenn sie eine Entwicklungsstörung haben, ist es zwar mehr Zeit in der Kinderkrippe, das Kind entwickelt sich trotzdem weiter, aber es erfordert viel, viel mehr. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn das Kind in ein System kommen würde, wo es die Unterstützung kriegt, die es brauchen würde, und nur Zeit und ein bisschen mehr Personal, das ja eben im Ermessen an das Alter der Kinder viel zu wenig ist, ist eigentlich der falsche Zugang zur Inklusion. Weil dann kann man die Bedürfnisse einfach nicht stillen. Ja, und deswegen merken wir einfach, auch wir draußen vor Ort profitieren irrsinnig von dem Fachwissen, das wir durch die integrative Zusatzbetreuung, die eben von den HPKs ausgehen, bekommen. Für uns ist es wichtig, einfach jemanden zu Rate zu ziehen können, der einfach wirklich eine große Fachexpertise in dem Bereich hat. Und ich glaube, dahingehend muss es auch weitergehen, zu sagen, multiprofessionelle Teams wachsen zusammen, arbeiten zusammen zugunsten der Kinder und ihrer Entwicklung.
Ich hoffe, uns ist gelungen, so ein bisschen anzukratzen, dass ihr ahnen, da gibt es einen riesengroßen Eisberg unter der Oberfläche, der noch viel größer ist, als wir vielleicht jetzt da Ihnen darlegen konnten. Wenn jemand nachlesen möchte, es gibt von einer Organisation, die sich für die seelische Gesundheit von 0 bis 3, von 0 bis 6-Jährigen beschäftigt, die schreibt sich G-A-I-M-H, ist die GAIM, die ist die deutschsprachige Vereinigung für seelische Gesundheit im frühen Kindesalter und die hat ein Positionspapier schon vor vielen Jahren verfasst zum Thema Krippenpädagogik und auch verfasst, wie der Schlüssel sein sollte, dass aus wissenschaftlicher Sicht es nicht schädigend ist für unsere Kinder. Ich spoilere jetzt ein bisschen, wir haben es nicht erreicht. Das heißt, nach wissenschaftlichen Kriterien sind unsere Krippen nicht gesund für unsere Kinder, weil zu wenig Personal da ist. Das war vor 20 Jahren. Das heißt, die Störungsbilder, die wir jetzt haben, haben wir noch gar nicht gehabt. Also durch Corona habe ich ganz viele Kinder, die mit 2, 3 Jahren zum Beispiel noch nicht wirklich viele Menschen gesehen haben, weil sich manche Eltern wirklich 2 Jahre eingesperrt haben. Das ist natürlich für Kinder schon auch erschreckend, wenn man dann vom Regal steht und draufkommt, wow, da gibt es viele Milchsorten, nicht nur eine im Kühlschrank. Die waren ja zum Teil wirklich ein, zwei Jahre nicht mehr draußen. Gibt es tatsächlich. Jetzt ist so die Frage, was könnten wir denn tun? Welche Möglichkeiten gäbe es denn auch? Welche Ideen gibt es dazu, dagegen zu arbeiten, gegen zu lenken, gegen zu richten? Wie schon kurz vorher erwähnt, ist ein Problem eben die Kinderkrippen, dass man hier unbedingt Lösungen finden müsste und man die Frühförderung vielleicht auch nehmen könnte oder auch andere Systeme, wo dann die Frau Achertz noch genauer darauf eingehen wird, dass es einfach oft Schwierigkeiten gibt. Und man sich überlegen soll, aus unserer Sicht, in Ihrem Schriftstück haben Sie es drinnen kurz erläutert, dass wir die heilpädagogischen Kindergärten in den Regionen vor allem in Richtung Kompetenzzentren ausbauen sollten. Wir beklagen überall in der Steiermark, dass es viel zu wenig Therapieangebote und Therapeuten für Kinder gibt. Jetzt haben wir 21 Standorte mit x IZB-Teams, wo Profis vor Ort sind. Nach dem Mittag fahren die wieder weg und das war's. Es gibt keine Anreize, dass die Profis dann am Nachmittag die Räumlichkeiten, die oftmals brach liegen, nutzen, um für die Bevölkerung vor Ort gewinnbringend irgendetwas zu unterstützen, zu tun. Und das würde gar nichts mehr kosten. Ein bisschen Kreativität vielleicht, aber das könnten wir ja gemeinsam hinkriegen. Auch die Eltern sind mit ihrer Aufgabe, ihre Kinder gut zu begleiten, natürlich zum Teil hoffnungslos überfordert, weil es ganz, ganz viele Dinge gibt in dieser sogenannten dritten Revolution, die wir jetzt haben, nämlich dieser digitalen Revolution, wo die Auswirkungen der Medien, der Handys auf Kinder und deren Entwicklung für Eltern noch gar nicht absehbar sind. Auch in der Forschung gibt es noch relativ wenig Studien, mir sind nur 4, 5 bekannt, aber die sind verheerend. Und die sind letzten Jahr im Herbst in einer Bindungskonferenz in Deutschland veröffentlicht worden, als wir hätten sie das Wissen, wir könnten jetzt schon dagegen steuern, wir müssten jetzt nicht noch jahrelang warten, bis wir da irgendwie was dagegen tun. Ein Stichwort dazu gibt es in Fachkreisen, der nennt sich Medienautismus. Das heißt, Kinder, die ganz viele Medien konsumieren, verhalten sich dann manchmal wie autistische Kinder. Bei Verhaltensauffälligkeiten ist vielleicht auch anzumerken, wenn die Verhaltensauffälligkeiten nicht in den Griff zu kriegen sind, sprich dieses oppositionelle, aufsässige Verhalten, wie es auch ICD-10 bedeutet, dann ist die Prognose ab dem 10. bis 12. Lebensjahr eine sehr schlechte. Nämlich eine sehr schlechte, dass die Kinder nicht in irgendeiner Form in ihrer weiteren Entwicklung delinquent, sprich straffällig werden. Das heißt, wir sehen da wirklich eine große Lawine auf uns zurollen. Da müssen wir ganz, ganz dringend was dagegen tun. Da bräuchten wir auch Ihre geschätzte Unterstützung, dass wir in allen Richtungen das Bewusstsein überhaupt öffnen. Ich habe das Gefühl, dass manchen das so ein großes, belastendes Thema erscheint, dass man gerne einfach die Augen verschließt. Aber es hilft nichts. Der Eisberg kommt trotzdem auf uns zu. Wir müssen was dagegen tun. Wir müssen jetzt rasch wirklich da ins Tun und ins Handeln und ins Ausprobieren gehen, damit man da das System wieder grunderneuern kann. Bitte.
Was mir zu viel ist, weil eigentlich bei vielen Störungen ist die Familie schuld. Wie weit begleitet sie das mit? Weil ich kenne sehr viele Sachen, wo die Eltern eigentlich die Täter sind an den Kindern und die dann massiv die schwere Störungen, wie gesagt, sexuelle Missbrauch, also wir sagen nein, was in der Familie hauptsächlich passiert. Das sind circa, wie jetzt hoch, 17% der österreichischen Kinder sind missbraucht worden. Also die ganze Psychiatrie, die voll ist, oder die ganzen schizophrenen Bilder kommen aus der Familie. Und wenn der nicht aus dem Milieu rauskommt, dann muss er 20 Jahre mit dem Leben, mit der Familie mitleben. Oder sie. Also ich kenne genug Fälle aus meiner Klasse, die von einem Elternteil, der Alkoholiker war, ist immer gestiegen worden sind. Gell? Und die sind dann wirklich nie bei sich. Die hat zwar zwei Kinder, die Dame, aber das sind so viele Leute, die weit nicht auf das eingegangen bei diesen Geschichten, auf dieses Krankheitsbild dann entsteht. Was braucht man, wenn die Familie, wenn die Leute in der Familie stecken, was meistens passiert, ist das unheilbar, weil es immer wieder aufgefrischt wird, die Erinnerung an diese Taten.
Neben meiner Tätigkeit als Leiter eines heilpädagogischen Kindergartens bin ich Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Familie, Kinder und Jugend. Natürlich, es gibt auch den Begriff der transgenerativen Weitergabe von Traumata. Das heißt, dass man gewisse Dinge weitervererbt. Das weiß man mittlerweile auch, dass es passiert. Passiert sind, aber auch zum Teil haben die Täter selber auch etwas erlebt oder was weiterbekommen. Das ist etwas, was wirklich ein großes Problem in der Sozialarbeit oft darstellt, dass wir Familien sehen, die über Generationen immer wieder die ähnlichen Themen weitertragen und dort ein Cut und ein Schnitt hinein müsste. Aber da ist ein System, wo der Kindergarten nicht wirklich Ansprechpartner ist, weil wir ja eigentlich per Definition mit den Eltern sehr wenig zu tun haben.
Ja, da,
auf jeden Fall. Aber da...
Sie jeder Laie,
Genau, also wir können uns nur melden.
Also unsere Aufgabe als Kindergarten wäre immer eine Meldung ans Jugendamt, die dann hoffentlich aktiv werden. Es gibt Jugendämter, die sehr schnell aktiv werden, Jugendämter, die es nicht tun. Und dann gibt es aber auch Angebote, die zum Beispiel der Bezirk Leibniz auch proaktiv wirklich bewirbt und auch finanziert, sind sogenannte SAFE-Kurse. Sind Kurse für werdende Eltern, die dabei bereits begleitet werden, wie man den Umgang mit seinen Kindern gut und gewinnbringend gestalten kann, damit eine sichere Bindung entstehen kann. Und wenn Kinder und Eltern sicher gebunden sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind absichtlich missbraucht, einfach nicht da.
Das ist ein Alkis,
genau, und da sind eben Programme, die wirklich in der Jugendwohlfahrt Thema sind und die in der Jugendwohlfahrt auch begleitet werden sollten. Die Jugendwohlfahrt betreut meines Wissens ca. an die 15% der Eltern in der Steiermark, so in etwa 10-15%. Aber das ist der Teil, der eigentlich im Blick und im Scheinwerfer ist und doch immer wieder mal auch gute Erfolge möglich sind. Auch sehr schleppend, thematische Schwierigkeit, wo könnte man die Kinder rausnehmen, wie könnte man die versorgen, da gibt es kein System. Ja, ganz ein spannendes Thema, was auch ganz, ganz viel niederliegt, Pflegefamiliensystem und so weiter und so fort. Aber für den Kindergarten ist da wenig Möglichkeiten und Spielraum zu tun.
Wir haben nichts verloren in dem Sinne.
Wir haben sie im Kindergarten, wenn wir sie im Kindergarten betreuen, mit unseren Möglichkeiten tun wir das natürlich. Wir sehen sie auch die Störungsbilder teilweise. Wenn wir die Störungsbilder zuordnen können, wird das natürlich auch weitergemeldet an die zuständigen Sozialarbeiter, die dann in ihrem System mit flexiblen Hilfen, mit teilweise Therapie, mit der Möglichkeit, über Gericht Kinder zu entnehmen, also abzunehmen, versuchen, so gut sie können, mitzuarbeiten. Also wenn Sie daraus interessiert ist, die BH Leibniz aus meiner Sicht sehr, sehr fortschrittlich in dem Bereich, die wirklich sehr proaktiv mit allen Systemen gemeinsam zusammenarbeitet und der Vernetzung sehr gut schafft, damit man auch schaut, inwiefern Systeme Unterstützung brauchen, um nicht schädigend zu wirken. Denn eines ist uns auch bewusst, dass in der Regel Eltern ihren Kindern nicht schädigen wollen. Die meisten wissen es aber nicht wirklich.
Aber man merkt eigentlich einen Befund, aber das ist nie behandelt worden.
Ja, und da ist...
Mein Mutter war wahnsinnig zum Beispiel, ja.
Aber der Teil ist, dass sich da auch da die letzten Jahre viel an Sensibilität gegeben hat und man auch Bewusstsein hat, was dafür zu tun und in diese Prävention auch Geld hineinzugeben. Das, was Sie beschreiben, ist ja immer die Feuerwehr, die vom Vollbrand kommt und man regt sich auf, dass das teure Geschirr im Feuer untergeht. Gibt es andere Sorgen, man kann das manchmal gar nicht mehr machen, weil es zu spät ist. Was wir tun müssen, ist viel mehr in die Prävention gehen. Und da wäre eben die Frage, wie können wir Eltern viel früher dabei begleiten, dass ihnen bewusst ist, dass nur weil sie zeugungsfähig sind, sie wegen dem nicht erziehungsfähig sind automatisch. Sie wissen nicht, wie das funktioniert. Kurzes Beispiel, wenn Sie durch Graz gehen und fragen, warum hat ihr Baby Schluck auf? Dann werden Sie zu 99% die Info bekommen, weil mein Baby Luft geschluckt hat. Wenn Sie im Bekanntenkreis 14-, 15-jährige Buben voraussichtlich möglichst haben und sagen, bitte schluck einmal Luft, die meisten können das auf Befehl, dann rülpsen die herrlich. Also gehen kein Schluck auf. Das heißt, Schluck auf ist nicht Luftschlucken. Schluck auf ist Stress. Wenn ich das weiß, na, dann wettet mir vielleicht mit meinem Baby. Das heißt, wir wissen in der Bevölkerung nichts über unsere Babys. Wir wissen, wie Automotor funktioniert, wir können erklären, wie Alkali-Batterie funktioniert, aber wie ein Baby funktioniert, das Wissen auf Profis nicht einmal gescheit. Und da, finde ich, hakt es. Wir müssen mehr wissen über die Dinge, die wir wirklich brauchen. Ich habe 4 Kinder. Es hätte mir geholfen, damals es zu wissen, damit man weiß, wie es geht. Als Profi einfach so lernt man das auch nicht. Das ist etwas, was ein Spezialwissen erfordert, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktionieren Babys. Das ist ein anderes Thema, aber es ist für Krippen ganz wichtig, weil in den Krippen die Krippenpädagoginnen dort einfach wirklich Unterstützung bräuchten, um schwierige Babys auch aufzufangen. Und, ich bin gleich fertig, ein Teil dieser Abklärung ein großes Thema ist, dass die Abklärung von schwierigen Kindern nicht gut erfolgt. Wenn Sie heute ein 3-jähriges Kind in Graz haben, keine finanziellen Ressourcen haben, kein Vitamin B haben, möglicherweise nachher mal einen Itch drin haben, dann kann es passieren, dass Sie zwischen 4 und 6 Monate brauchen, bis Sie einen gescheiten Befund haben. Jetzt rechnen Sie mal hoch, wenn Sie 3 Jahre auf 30 Jahre alten Erwachsenen nehmen, würde das heißen, Sie müssen 6 Jahre warten, bis Sie einen Befund kriegen. In der Relation zum Lebensalter ist es nicht hinnehmbar. Machbar ist es in 1-2 Tagen, technisch. Aber es ist nicht durchführbar, weil die Ressourcen nicht miteinander korrespondieren und miteinander reden. Die Ressourcen werden nicht da. Und am Land ist es noch viel, viel schlimmer. Wenn ich Geld habe und sage, es ist mir 1-2.000 Euro wert, dann habe ich das innerhalb von einem Monat. Nur wer kann sich und will sich das leisten? Und das sind die Probleme, die wir dann einfach haben in dem Bereich.
Da möchte ich nur kurz einhaken aus der Praxis. Es ist wirklich oft ein Thema, dass Eltern zur Abklärung gehen, weil es eine finanzielle Geschichte ist. Und bis man das so weit am Termin hat, der wirklich finanziell auch übernommen wird, ist manchmal der Weg wirklich extrem lange. Und das ist eigentlich die Tragik dahinter, dass es manchmal wirklich von der finanziellen Situation der Eltern abhängt, ob das Kind schnell abgeklärt wird und gut abgeklärt wird. Und man dann wirklich schnell ansetzen kann und die Unterstützungssysteme aktivieren kann.
Es gibt zum Beispiel eine Diagnose, zum Beispiel von einer klinischen Psychologin, die dann Basis ist für einen EHG-Bescheid und alle weiteren Leistungen,
oder? Genau, ja.
Genau. Ich möchte vielleicht das auch noch ergänzen. Also wie sehen wir uns in diesem ganzen Netzwerk? Heilpädagogische Kindergärten sind irrsinnig gut vernetzt in ihren Bezirken mit allen möglichen so anderen sozialen Einrichtungen, eben auch über die Behörde zum Beispiel. Kommen wir dann mit dir gleich, das funktioniert das sehr, sehr gut. Und für uns ist ja gar nicht so sehr jetzt mal relevant jetzt für unsere pädagogische Arbeit, was ist die Ursache, sondern wir sehen, wir nehmen wir wahr, was macht dem Kind Probleme, mitzutun, teilzuhaben, was gibt es für Barrieren. Die Diagnose ist vor allem wichtig, eine gute medizinische Diagnose ist vor allem auch wichtig, damit man belegen kann, dieses Kind braucht eine besondere Unterstützung, das muss ja finanzieren. Aber wenn man sieht, zum Beispiel das familiäre Umfeld ist so belastend für das Kind, dass es sich nicht gut entwickeln kann, dann ist auch uns ganz klar, wo man da vielleicht auch Verbindungen herstellt im Netzwerk zu anderen Einrichtungen, die mehr Kapazitäten haben, sich in dem familiären Kontext um die Familie zu kümmern. Aber bei uns sind die Störungen sehr unterschiedlich. Es sind also Störungen, die da sind durch Behinderungen, Erkrankungen, es gibt schon neue Phänomene. Also ich arbeite jetzt wirklich 39 Jahre und im Vergleich zu früher haben wir ganz andere Kinder mittlerweile, die wir zu betreuen. Und als ich angefangen habe, waren das ganz viele Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen, die aufgrund von Schwierigkeiten während der Geburt, zum Beispiel mit Sauerstoffmangel und so zustande gekommen sind, was heute viel weniger passiert aufgrund der anderen Betreuern während der Geburt zum Beispiel. Es gab viele Kinder mit Down-Syndrom zum Beispiel, gibt es fast nicht mehr, kann man sagen, oder viel, viel weniger. Aber es gibt Kinder mit sehr seltenen Erkrankungen plötzlich, mit genetischen Defekten, mit Genmutationen, das sind für mich neue Dinge. Kinder mit sozial-emotionalen Störungen wie Autismus, vielleicht manchmal auch Pseudo-Autismus, also Kinder mit Wahrnehmungsproblemen, Kinder mit belastetem familiären Umfeld, mit Bindungsstörungen, die alle sich nicht gut und so, wie es natürlich ist, dass Kinder von sich aus auch das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln, das wird auch irgendetwas gehemmt. Und für uns ist es wichtig, hinzuschauen, was können wir jetzt tun, damit auch dieses Kind weiterkommen kann, damit auch dieses Kind teilhaben kann am Kindergartengeschehen sozusagen. Und da braucht es eben nicht nur Sonderpädagoginnen, da braucht es eben vor allem, und das möchte ich schon betonen, diese interdisziplinäre Unterstützung, die gibt es nur so in der Steiermark. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes für die Kinder, aber auch für die Personen, die hier zusammenarbeiten, weil man die Dinge ganzheitlich wahrnimmt. Eine Psychologin sieht das Problem vielleicht ganz anders als eine Logopädin oder eine Physiotherapeutin. Und es geht gar nicht so sehr um diese einzelne Therapie, sondern es geht um dieses, wie können wir dem Kind helfen, und auch dem Kindergarten helfen, sozusagen diese inklusive Pädagogik zu gewährleisten. Da geht es darum hinzuschauen, welche Barrieren gibt es für dieses Kind, welche belastenden Dinge gibt es für dieses Kind, also Kinder, die zum Beispiel mit dieser großen Gruppe überfordert sind, wie kann man dem Kind helfen, Platz und Raum zu finden für sich selbst, wie kann man dem Kind helfen, sich besser durch diesen Alltag zu orientieren. Und jetzt ist es so, dass wir zwar mit der integrativen Zusatzbetreuung vieles abdecken und diese zusätzliche Unterstützung anbieten können, aber wenn das tagtäglich mehr benötigt, das decken mittlerweile Hilfskräfte ab. Die heißen manchmal individuelle Hilfspersonen, die heißen manchmal Kindergartenassistent, die heißen manchmal persönliche Assistent. Das ist auch etwas, was Eltern für ihre Kinder über die Behindertenhilfe beantragen können. Für diese Personen gibt es aber überhaupt kein besonderes Anforderungsprofil oder irgendeine besondere Qualifizierung, die diese Personen mitbringen müssen, Das können Personen sein, die einfach ganz viel mitbringen an Feingefühl, an persönlichen oder charakterlichen Merkmalen, die sehr nützlich sind. Aber es wird nicht erwartet, dass sie irgendeine Form von fachlicher Kenntnis haben. Und es ist oft so, dass die halt dann so wie eine Glucke ein bisschen über diesem Kind hängen oder wie so ein Schatten hinter diesem Kind her sind. Sie sind auch nicht eingebunden in die Planung, weil das wird ihnen auch nicht bezahlt. Also sie kriegen ja auch nur das bezahlt, was sie tatsächlich anwesend sein müssen und das auch nur dann, wenn das Kind da ist. Das ist halt, es scheint billig zu sein, aber ich glaube, es gibt Kindergärten mittlerweile, da gibt es drei oder Gruppen, da gibt es drei solche Assistentinnen. Und da frage ich mich schon, wenn man sich das mal genauer anschaut, müsste man sagen, da könnte man vielleicht eine fachlich kompetentere Kraft schon zum Einsatz bringen, das wäre vielleicht sinnvoller. Und das sind so neue Entwicklungen, die sich einfach ergeben haben, wo wir jetzt sehen, bitte, und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Grund, warum wir heute da sitzen, der Aufruf ist schon an die Politik, weil letztendlich geht es darum, den politischen Willen zu haben, sich mit diesem System auseinanderzusetzen, das so wertvoll ist in der Steiermark, damit es auch in der Zukunft irgendwie angemessen ist und dass wir diese Ressourcen, die wir haben, besser zu Kindern bringen, nicht nur über einzelne Leistungen, sondern über flexiblere Maßnahmen, zeitlich und personell. Und das würden wir uns wünschen und darum auch, so wie noch einmal der Aufruf, nicht nur Telefonanrufe und kurz nachfragen, wie was ist da eigentlich so, sondern jetzt wirklich zu schauen, kann man eine Expertengruppe gründen, eine Arbeitsgruppe, wo auch Leute aus der Medizin, aus der Wissenschaft, der Bildung zum Beispiel dabei sein können. Aber vor allem auch die Leute, die in der Praxis arbeiten, weil ich glaube, wir sehen einfach alle, was da gebraucht wird und womit wir da täglich zu tun haben. Das wäre eigentlich so, wenn wir von Erfolg sprechen, ich sage, was wäre ein Erfolg? Erfolg wäre wirklich, wenn einmal die Einladung kommt an uns, heilpädagogische Kindergärten wieder, von politischer Seite, machen mal eine Gruppe und setzen uns zusammen und schauen uns das mal an und wo könnte das hingehen. Und wie gesagt, das Geld ist ja da, es ist ja nicht so, es wird jetzt nicht ausgebaut werden, riesig, aber man muss es besser nutzen.
Darf ich noch eine Frage stellen wegen Nummern? Ich mag nur ganz kurz einen Abschluss und dann, dass wir mal einen Abschluss haben und dann frage ich die Dame auch nachher. Wir wollen das, also den Aufruf, Kollegin hat das schon alles sehr toll gemacht und gesagt. Ich möchte es nur gerne mit einem Beispiel, dass man das vielleicht ein bisschen näher versteht, auch erklären. Und zwar, es bekam ein Kind mit 2,5 Jahren eine Diagnostik, einen Bescheid, also das lief super auf diesem Wege einmal, ausnahmsweise. Aber das Land Steiermark hat gesagt, nein, das Kind unter 3 bekommt keine Betreuung von uns. War in einer altersweiterten Gruppe, in einem Kindergarten, IZB war vor Ort. Das Kind war leider nicht 3, genau ein halbes Jahr dazwischen. Land hat gesagt, nein. Also auch das gibt es. Und das ist ein bisschen das Verständnis, warum wir wirklich diesen Aufruf machen und warum wir da sitzen. Wir sind vor der Praxis. Wir sind Professionisten. Es ist schön, wenn sich das Land Gedanken macht und uns anhört, aber man muss wirklich mehr machen. Man muss sich zusammensetzen, man muss drüber reden und man muss uns auch anhören. Also da gibt es so viele Bereiche noch, was offen sind und was man auch nicht wissen kann. Es ist so kompliziert, so kompakt und wir haben wirklich ein tolles System in der Steiermark und das soll erhalten bleiben und soll auf dem neuesten Stand sein. Aber danke auf jeden Fall fürs Erste, fürs Anhören von uns. Bitte, ich glaube, Sie wollten eine Frage stellen, gell?
Ich wollte fragen, es gibt ja eine Expertengruppe zum Infosystem, da ist einer von euch
dabei, oder? Okay.
Ich wollte Sie gerade aufrufen. Nein, wirklich wissen, wer dort angeblich drinnen sitzt,
ja,
ist nicht auffindbar. Wir haben nämlich selber nachgeschaut.
Wir haben einmal gehört, aber ich wollte es noch raussuchen, aber von euch ist
für den heilpädagogischen Bereich oder für den Elementarbereich?
Heilpädagogischen Bereich.
Wobei es gerade ja wichtig ist, dass uns vier nicht wichtig ist, in seiner Gruppe dabei zu sein. Uns ist wichtig, dass es eine Gruppe gibt. Wir kennen auch niemanden, der kennt.
Ja, dort nein, genau. Also nicht von unseren Kolleginnen. Ja.
Ganz kurz, da war noch eine Frage, bitte.
Ich wollte nur wegen der Zahlen, Sie haben gesagt, es gibt viele Wartelisten. Wie lang sind denn diese Wartelisten?
Die Anzahl der Kinder, die drauf sind?
Ja, genau.
Okay. Also bei uns ist aktuell so, dass alle wissen, dass wir keinen Platz haben und die Warteliste beträgt 150% der möglichen Plätze. Das heißt, die Leute rufen an, obwohl sie wissen, es macht keinen Sinn. Also wir haben maximal 12 Plätze frei und wir haben über knapp 18 Kinder auf der Warteliste drauf, die gern kommen würden, was keinen Sinn mehr macht. Und die Warteliste wird nicht weitergeführt. Wir könnten sie auf jeden Fall weit strecken. Sie müssen auch bedenken, in Graz haben wir knapp 300.000 Einwohner, glaube ich. Und wir haben nach wie vor 4 Standorte, natürlich mehr ECB-Teams und so. Aber es gehört weiterentwickelt. Alle 4 Standorte sind in Graz-Nord. 3 davon am rechten Ufer, 1 am linken. Also es gibt schon eine spannende Aufteilung aus der Geschichte heraus. Das heißt, man sollte vielleicht ein bisschen im Süden gehen und so weiter und so fort.
Ich war in Steiermark statt von 22 pädagogischen Kindergärten, sind also zu 23.
22 sind es.
22 sind es, okay.
22.
Entschuldigung, ich bin nur noch fertig. Okay. Diese Ausbildung, die Sie angesprochen haben auf der BH, gibt es da, weil es gibt ja generell schon den Personalmangel, gibt es auch von Ihrer Sicht aus zu wenige Kolleginnen und Kollegen, die diese Ausbildung überhaupt machen? Ist das ein Problem? Oder ist das...
Es gibt ja vorher schon das Problem, muss ich ja vorher schon die Kindergartenpädagogik machen. Also es ist ja da schon, wo der Mangel ist in diesen Schulen. Und dann geht es ja weiterführend an die pädagogische Hochschule, zur inklusiven Elementarpädagogin. Und es ist die Ausbildung auch nicht leicht. Und also von dem her ist es sicher auch weiterhin. Auch natürlich der Gehalt, schätze ich einmal, die ganzen Aussichten vom Personal, vom Arbeitsfeld, die ganzen Bereiche.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute dort aufgenommen werden. Weil wenn wir jetzt steiermarkweit 18 Leute aufnehmen, die nehmen wir in der Größenordnung jetzt 10 oder 20.
Ja, ich glaube, sie haben mehr gehabt.
Ja, also es ist aber die Frage, wie viel sie durchbringen innerhalb welchen Zeitzyklus. Wenn sie jetzt einen Lehrling haben, der dauert 2,5 Jahre, hat 30 Leute, dann ist...
2 Jahre, ja.
Dann ist einfach das Problem, wie viele bleiben dann. Dann ist die nächste Schwierigkeit, das Kindergartensystem ist sehr, sehr streng und sehr starr. Das heißt, wenn ich jetzt da selber ein Kind habe, das noch unter 6 Jahren ist und ich soll um 7 Uhr im Dienst anfangen, wie kann ich meinen Dienst überhaupt mit meiner Freizeit oder mit meinem Privatleben, mit meinem Familienleben kombinieren? Also es gibt da ganz viele Schwierigkeiten dann eigentlich, wo manche auch deshalb aus dem Beruf wieder schwer zurückkommen, weil sie einfach nicht kombinieren können. Weil ich Kind um 7 Uhr abgeben und soll um 7 anfangen. Ich muss auch um 7 anfangen.
Also ein Großteil dieser Kolleginnen, die jetzt diese Ausbildung machen, sind berufstätig. Es ist ja ein berufsbegleitendes Studium, aber doch sehr intensiv. Und ein Großteil von diesen Kolleginnen ist auch schon tätig mittlerweile im heilpädagogischen System, weil die eben schon gebraucht werden sozusagen und bekommen sozusagen diesen Dispens. Ja, also ich glaube, das ist so wie in den anderen allgemeinen Kindergärten. Es ist jetzt nicht so, dass man das nicht ausbauen kann und noch mehr, weil es gibt Kinder, die Bescheide wären auch da. Es wird schon zahlt werden, aber die Leute gibt es gar nicht dazu. Also muss man auch schauen, wie man das mit dem, was man hat, sozusagen gut haushalten kann.
Also ich habe eine Statistik erhoben für den ganzen heilpädagogischen Kindergärten, weil wir uns eben privat vernetzt haben. Und ich kann es wirklich von allen sprechen, also es ist mindestens 10 bis 20, was auf der Warteliste sind, ob es jetzt Integrationsgruppen sind oder ECB-Teams sind, aber einfach die Ressourcen nicht da sind, das Personal nicht da ist, die Ressourcen nicht da sind und es wird einfach, diese Kinder werden einfach nicht betreut.
Wenn Sie jetzt hochrechnen, diese 10 bis 20...
Das sind 100
Länder. Genau.
Kurz Frage, angesprochen, beziehungsweise hat man da auch schon mit Ihnen geredet, also wie diese Evaluierung von diesem System, die Sie ja auch fordern, ist da irgendwas zu Ihnen durchgedrungen?
Es wurde nur mal ein Anruf getätigt.
Die Medien wahrgenommen.
Ja, nur ein Anruf wurde vom Land getätigt, die haben uns abgefragt, wie der jetzige Stand ist. Das ist das Einzige, was einmal getätigt wurde.
Bei mir haben Sie nicht nachgefragt.
Bei dir noch, sonst glaube ich ziemlich viel.
Danke, bitte.
Also jetzt habe ich vielleicht ein Beispiel noch zu den Zahlen, das wollte ich nur kurz noch ergänzen. Also jetzt zum Beispiel, Kindergärten haben mittlerweile auch eine Größe, also die sind ja nicht mehr nur eingruppig, zweigruppig, sondern sind drei, vier, fünfgruppig. Da sind teilweise in einem Haus 100 Kinder. Also das, jetzt kann man sich ausrechnen, wenn wir ungefähr 100 Kinder, sind mindestens 6 Kinder, die haben Probleme, sich gut zu entwickeln. Und haben auch den Anspruch, eine Unterstützung zu erhalten, bekommen auch einen Bescheid nach dem Steiermarkischen Behindertengesetz. Aber wenn ein Team von mir jetzt dorthin kommt, zum Beispiel, kann es gar nicht, wäre eigentlich dort ausgelastet, weil 6 Kinder wären eine Gruppe, aber damit sind sie für einen anderen Kindergarten, stehen sie gar nicht mehr zur Verfügung. Ja. Also müssen wir immer auch schauen, dass wir die Kindergärten erreichen. In einem Kindergarten war ich ja zum Beispiel, sind 6 Kinder mit einem Bescheid. 3 Kinder werden von uns betreut und die anderen werden zwar mit betreut, aber letztendlich geht es jetzt da für mich schon um was anderes, wenn man Einrichtungen in dieser Größenordnung hat. Da könnte eine inklusive Elementarpädagogik schon fix tätig sein. Und das muss man sich eben neu überlegen auch, ob man das weiter mit der Behindertenhilfe finanziert, ob nicht Erhalt hat, auch diese Personen irgendwann anschließt. Ich denke, wir müssen jetzt denken, wie wird sich das in Zukunft weiterentwickeln. Und bei uns ist es zum Beispiel auch so, wir haben, die Kinder haben wirklich einen Bescheid. 90 Kinder, die haben einen Bescheid gehabt heuer und 56 Plätze habe ich für diese mobile Unterstützung zum Beispiel. Also wir versuchen vieles trotzdem zu erreichen, weil wir schauen, dass wir uns die Kindergärten auch so verteilen. Aber wie gesagt, das muss man sich einfach genauer anschauen. Und es ist interessant, dass es eine Expertengruppe gibt. Mhm. Habt ihr von der was gehört?
Nein. Ich habe gerade auch zugestellt, dass die Träger und die Betreiber der privaten heimpädagogischen Kindergärten
nur
beteiligt.
Die privaten werden
nicht nur du.
Das werden wir und das wird auch feiern. Interessant. Na, vielleicht auf Postweg, sagen wir mal optimistisch.
Und wer schreibt das oder wer hat das? Wer hat die Information?
Ich habe das abgefragt
bei der Okay. Na, vielleicht bitte sehr.
Aber ich nehme an, also es ist keine Vermutung bitte, dass Sie das nicht öffentlich schreiben, dass das das Treffen war, von dem ihr vorher erzählt habt. Man hat sich einmal getroffen und das war die Expertengruppe.
Nein, also wir haben ja mit mehreren, wir haben ja mit allen Politikern ein Treffen gehabt. Und auch gar nicht.
So freie Gruppe.
Genau.
Freie Rose.
Genau. Wir sind so ein bisschen die Vertreter für die heilpädagogischen Kindergärten.
Die Wichtigkeit ist ja auch, dass viele unserer.
Die sich trauen.
Wirklich mal sich was verändern. Und die braucht es einfach.
Die Schwierigkeit ist ja auch, dass viele unserer Kolleginnen sich nicht an die Presse wenden dürfen, weil sie von ihren Arbeitgebern, die meistens Gemeinden sind, einfach die Freigabe nicht bekommen. Also sie sehen nur die Spitze des Eisbergs von denen, die sich eben trauen dürfen und erlaubt bekommen. Viele dürfen sich ja gar nicht melden. Sie wollten noch was fragen.
Ja, ich glaube, es ist schon teilweise beantwortet worden. Das heißt, eigentlich ist auch die IZG personell sozusagen ausreichend. Das bringt aber dann das Weitere mit sich, wenn man das jetzt auswählen würde, für die Kinder unter 3.
Das mehr Personal.
Genau, es braucht neue Wege einfach.
Das oder der ein Vorschlag von euch war überhaupt mehr von dem ICG wegzugehen, sondern da, wo sozusagen mehrere Kinder
es ist wirklich schwierig, weil es zu komplex ist, aber es ist wirklich, wir haben auch gesagt, was möchten wir, was wollen wir? Es muss einfach wirklich eine Expertengruppe geben, zusammen sein, die längerfristig wahrscheinlich ein neues Konzept erarbeitet oder dieses Konzept anpasst an diese neuen Herausforderungen, dass es sowieso mehr Kinderentwicklung und Betreuung gibt, dass es jüngere Kinder in Einrichtungen und dass es eben auch diesen Anspruch gibt, inklusiv zu arbeiten. Das ist wirklich, das sind diese Dinge, die sich verändert haben und wo wir einfach nie mit einbezogen waren oder wie diese Kinder wurde da nicht mitgedacht. Das ist eigentlich der Vorwurf und der Wunsch, da hinzuschauen.
Genau, richtig. Also gar nicht von diesem Konzept ganz weg, gell? Nur dieses Konzept einfach adaptieren auf diese Situation jetzt. Gell? Was aber auch wichtig ist, das ist ein großer Unterschied, ist auch zwischen Stadt und Land. Gell? Also wir sind Hartberg-Umgebung, das ist Stadt Graz. Gell? Da gibt es hauptgroße Unterschiede. Also man kann wirklich kein starres Gesetz, deswegen habe ich auch gesagt, wirklich die Professionisten und wir vor Ort, ob es jetzt wir sind oder die anderen Kolleginnen von uns, das ist egal. Aber es ist wirklich auch ein Riesenunterschied, wo du einen heilpädagogischen Kindergarten hast. Gell? Und da ist einfach die Bandbreite und da braucht man einfach wirklich ein Gehör und auch für uns ein Gehör, dass man wirklich auf der Praxis schaut. Gell? Das ist ein Unterschied.
Und was ich gemeint habe, Frau Mutter, das ICP-Team sitzt alle Krippen und so weiter, rein rechnerisch, utopisch ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Darum denke ich mir, dass es einfach gut wäre und auch die Aufteilung von Ressorts. Es sind einfach 2 Ressorts zuständig, auch wenn wir jetzt da den heilpädagogischen Kindergarten in der Fachabteilung 6 geben würden. Die Krippen haben trotzdem auch behinderte Kinder. Es müsste eben ein flexiblere System kommen, wo wir Leistungen, die vor Ort in dem Bezirk möglich sind, nutzen können und die jetzt nicht etwas verbiegen müssen. Wie zum Beispiel einen kleinen Dreizeiler, Frühförderung darf in der Krippe stattfinden, nicht für ganz viel schon ändern, die Leute gibt es, das Geld gibt es, ist ja kein Problem. Es wäre in dem Beispiel, das du gehabt hast, der gruppenerweiterten Geschichte, keine Lösung, weil dort ist der Kindergarten dabei, dort gehört der ICB-Team hin. Also man sieht, es gehört einfach wirklich mehr in die Regionen hineingeschaut, was gibt es für Ressourcen. Es wird Regionen geben, wo die sagen, super, jetzt dürfen Frühförderer rein, wir haben gar keine. Also muss man da eine andere Lösung finden. Und da geht es darum, so ein bisschen mehr flexibler zu werden.
Genau. Ja. Genau, und der Peter hat auch schon dieses Wort Kompetenzzentrum. Also das sind wir ja schon gerade ein bisschen, weil wir sind so eine Anlaufstelle, wo sich Pädagoginnen hinwenden, wo sich Eltern hinwenden, wo sich auch Sozialarbeiter hinwenden, wenn die wissen, da gibt es Kinder, die brauchen vielleicht ein bisschen intensivere Unterstützung im Kindergarten. Aber wo eben auch zum Beispiel so etwas wie Abklärung stattfinden kann, da gibt es ja auch unterschiedliche Mitarbeiter, zum Beispiel auch von Medizinern und ansässigen Kinderfachärzten, die man vielleicht auch hinzuziehen kann, wo man mal schaut, was könnte für dieses Kind hilfreich sein und wirklich dann diese Leistungen flexibler zuteilen und vielleicht auch, es gibt so die Idee auch, ein globales Budget zum Beispiel mal anzudenken, so wie es in der Kinder- und Jugendhilfe war, dass man wegkommt von dieser immer mehr und mehr Einzelleistungen, weil das wird nie enden, sondern dass man schaut, wenn man bestimmtes Budget hat, muss man schauen, wie man das geschickt zuteilt. Und es brauchen nicht alle unsere Kinder jede Woche gleiche Ressourcen. Und das muss man einfach.
Nicht immer jede Woche. Manchmal reicht es, dass man mal 3 Wochen vor Ort ist und das Kind gut begleitet, weil dann tut sich meistens mehr, als wenn man nur wöchentlich kommen würde. Und die andere Zeit kann für ein anderes Kind da sein, aber es muss einfach flexibler sein. Als Beispiel, ich habe ein Kind, das ist sprachlich sehr gut, braucht aber ganz viel von Seiten der Psychologin, von der Sonderkinderin und der Motortherapeutin. Die Sprachheilstunden, sage ich jetzt, wären vielleicht für ein anderes Kind viel wertvoller für seine Entwicklung, als es jetzt für mein Kind ist. Aber es ist an das Kind gebunden und von dem müssen wir weg. Einfach globaler hinzuschauen, welches Kind braucht gerade in diesem Moment was. Und das ändert sich. Und da brauchen wir einfach diesen Austausch. Wir müssen mit dem Team vom ICB die Zeit haben, um zu reden. Das ist jetzt zurzeit auch ganz, ganz schwierig, weil entweder nehmen wir die Zeit von den Kindern weg oder wir machen es zwischen Tür und Angel oder in unserer Freizeit, damit wir das Kind gut begleiten können. Und darum einfach diese neue Wege denken und sich denken zu trauen, ist eine politische Verantwortung, ist eine gesellschaftliche Verantwortung, weil der Herr Steingruber zurück sagt, es ist Prävention. Was wir jetzt investieren, kommt zwar ein bisschen später als Benefit raus, aber es ist ein Benefit.
Und es ist uns auch klar, dass wir jetzt nicht von heute auf morgen viel erreichen oder das System umstellen können oder sonst irgendwas. Das wird Jahre brauchen, aber nur irgendwann müssen wir anfangen. Das war unser Zeitpunkt.
Nicht, wenn das System eigentlich kollabiert.
Genau.
Das war also Folge 16. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, ihn auf Social Media teilt und ihn in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und vielen anderen Plattformen. Danke noch einmal fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal.